Ja, vielen Dank für dieses Lied, für dieses Gebet, was auch mein Gebet ist. Herr, Vater, rede heute durch dein Wort. Und ich möchte euch bitten, gleich am Anfang sein Wort aufzuschlagen, wenn ihr es dabei habt. Gerne auch am Smartphone. Wir möchten gemeinsam erstmal den Predigttext für heute lesen. In Philipper 2. Wir befinden uns in der Gemeinde zurzeit in einer Serie über den Philipperbrief. Und ich denke, ihr alle kennt die Worte, die dort Paulus schreibt. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, wie gesagt, schlagt gerne mit auf. Philipper 2, ab Vers 5. Und da schreibt Paulus die folgenden Worte an die Gemeinde in Philippi. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich euch mitnehmen in die Zeit, in der Paulus diesen Brief geschrieben hat. Denn wie ihr wisst, Paulus, er hat zur Zeit des Römischen Reiches gelebt. Und auch nicht nur die Zeit, sondern auch der Ort, wo diese Gemeinde gelebt hat, wo sie existiert hat, ist ein sehr interessanter Ort, ein geschichtsträchtiger Ort, weil 100 Jahre vor diesem Brief gab es dort eine Schlacht in Philippi. Ja, die Schlacht von Philippi, könnt ihr gerne nachschauen, das ist eine Schlacht, das ist ein riesiger Wendepunkt im Römischen Reich, weil es ist das Ende der Römischen Republik, also eigentlich das Ende so von, wo ja, das Volk quasi so noch ihre Vertreter selber gewählt hat. Und es ist das Ende dieser Römischen Republik. Und dann nach ein paar Auseinandersetzungen ist dann 10 Jahre später der Beginn des Kaiserreiches. Der Beginn des Kaiserreiches mit einer einzigen Person, die ganz oben über allem steht. Und diese Person, die erste Person, die auch diese Schlacht von Philippi gewonnen hat, ist Kaiser Gaius Octavius. Und die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich eher als Kaiser Augustus, der erste Kaiser des Römischen Reiches. Mit ihm beginnt dieses Kaiserreich mit einer Person ganz oben an erster Stelle. Und wenn wir schon verschiedene Geschichtstexte und Papyre und Inschriften anschauen, dann ist es auch die Zeit, wo man angefangen hat, diesen Kaiser als griechisch Kyrios, als Herr zu bezeichnen. Und als einen Herrn, als einen Kyrios, da hat man damals jemanden bezeichnet, der wirklich Autorität hatte, der Besitzrecht hatte, der über einem Besitz stand und der Anspruch hatte, dass man ihm gehorchte. Ja? Er war so die letzte Autorität, die oberste Autorität. Ja? Ein Hausherr war zum Beispiel ein Kyrios, der Herr über seinen ganzen Besitz und als Teil von seinem Besitz ja auch Herr über zum Beispiel Knechte und Sklaven war. Das heißt, diese Bezeichnung der Herr, der Kyrios, das ist nicht einfach wie bei uns heute, das ist der Herr Meier. Nein, dieser Herr, dieser Begriff, dieser Titel für den Kaiser, das war nicht nur eine Floskel. Mit diesem Titel beanspruchte der Kaiser für sich, er ist der Besitzer dieses Reiches und alles, was da dazugehört. Er ist die oberste Autorität und von ihm oder er konnte von seinen Untertanen absoluten Gehorsam fordern. Und es bleibt nicht dabei bei diesem Kyrios. 72 vor Christus erhält dieser Kaiser Gaius Octavius den Namen, den ihr alle kennt, den Namen Augustus. Und das ist ein Ehrennamen, den er erhalten hat. Und dieser Name bedeutet der Erhabene. So wurde er genannt, der Erhabene. Und zum Zeitpunkt seines Todes hatte er mehrere Titel gesammelt. Und das wissen wir, weil es gibt eine Inschrift im Markttor von Ephesus, also ein Tor, wo wahrscheinlich auch Paulus selber durchgegangen ist und diesen Titel gesehen hat. Und sein vollständiger Titel oder beziehungsweise der erste Teil von seinem Titel heißt Imperator Caesar Divi Filius Augustus Pontifex Maximus. Das ist die Inschrift, das ist sein Name oder ein Teil seines Namens. Imperator Caesar Divi Filius Augustus Pontifex Maximus. Also falls jemand demnächst einen Sohn erwartet und noch keinen Namen hat, wäre das vielleicht eine Wahl. Nun, was heißt es? Imperator ist der oberste Befehlshaber. Ja, wer Asterix und Obelix gelesen hat, weiß das vielleicht. Imperator Caesar, es war so der Familienname von Julius Caesar, der dann aber auch als Ehrentitel für die Kaiser gegeben wurde. Und dann bedeutet der Rest übersetzt Sohn des Vergöttlichten, der Erhabene, höchster Oberpriester. Das ist der Name von Augustus. Imperator, der oberste Befehlshaber, Caesar, Sohn des Vergöttlichten, der Erhabene, höchster Oberpriester. Und damit beginnt in diesem römischen Reich eine gottgleiche Verehrung der Kaiser. Nicht nur Augustus, sondern auch die ganzen nachfolgenden Kaiser, sie beanspruchen für sich zumindest eine göttliche Abstammung. Also wenn sie nicht von sich selber als Gott sprechen, dann zumindest, dass sie der Sohn Gottes sind. Und Augustus, er geht so weit, er inszeniert sich so als der Retter der Welt, weil er ist es jetzt, er hat Frieden über die ganze Welt gebracht, über das ganze römische Reich. Und es gibt Inschriften, da wird von seiner Geburt als von einem Beginn eines Evangeliums geredet. Die Geburt von Kaiser Augustus ist der Beginn eines Evangeliums, einer frohen Botschaft für die Menschheit, weil er hat Frieden gebracht. Manche Inschriften bezeichnen ihn sogar als Friedefürst, diesen Kaiser Augustus. Und auch nachfolgende Kaiser. Ihr kennt Kaiser Nero, auch er beanspruchte für sich gottgleiche Verehrung. Von Kaiser Domitian, der einige Jahrzehnte später gelebt hat, von ihm wird gesagt, dass er forderte, dass man ihn als Herr und Gott ansprechen sollte. Und es ist interessant, weil gerade die östlichen Provinzen Roms, und Philippi ist eine davon, da war das gang und gäbe, da war es Bestandteil des tagtäglichen Lebens, dass man den Kaiser so verehrte. Und es gibt in Philippi mindestens zwei Tempel, von denen wir wissen, die zur Verehrung eines Kaisers gebaut wurden. Ein Tempel, weil man ihm ja Göttlichkeit nachsagte, dem Kaiser. Und genau in diese Zeit schreibt Paulus diese Worte, die wir gerade gelesen haben. Jesus ist hoch erhaben und alle werden bekennen, Jesus Christus ist Herr. Das heißt, was Paulus hier schreibt, das ist nicht einfach irgendwie so eine religiöse Floskel. Nein, es ist ein direkter Angriff auf den Kaiser und auf die Kaiserverehrung. Es war eine Aussage mit politischer Sprengkraft, die er hier niederschreibt. Ein Bekenntnis dazu, wer der eigentliche, alles überragende Kyrios, der eigentliche Herr aller Dinge ist. Und es war nicht nur Paulus, der mit dieser Aussage einen direkten Angriff auf den Kaiser begeht, sondern wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass die Christen sich früher mit verschiedenen Grußformeln begrüßt haben. Ja? Manche begrüßten sich zum Beispiel mit den Worten Friede sei mit dir oder Friede und Gnade sei mit dir. Das kennst du vielleicht von den Briefen von Paulus. Andere grüßten sich mit dem Wort aus 1. Korinther 16, mit dem Wort Maranatha, ja, was so viel bedeutet wie Herr, komme bald. Und eine der Grußformeln war genau dieses, was Paulus hier schreibt. Jesus ist Herr. Das heißt, mit jeder Begrüßung, nicht einfach nur mit einem Hallo, sondern mit jeder Begrüßung, haben sie eigentlich diese Kaiserverehrung, haben sie angegriffen. Es war ein persönlicher Angriff eigentlich auf den Kaiser mit jedem guten Morgen, so ungefähr. Und der römische Geschichtsschreiber Tacitus, er schreibt davon, dass der Grund, warum man Christen angefangen hat zu verfolgen, das war nicht, weil sie irgendwie besonders unfolgsam war, weil sie Gesetze des Staates gebrochen haben. Nein, er schreibt, dass sie verfolgt wurden, weil sie sich zu einem anderen Herrn, zu einem anderen Kyrios bekannten. Das Bekenntnis zu diesem Herrn Jesus, es sonderte sie ab vom Rest der Gesellschaft. Und Tacitus, er berichtet davon, dass dieser, ja aus seiner Sicht, dieser Aberglaube, der Glaube an einen Herrn, der nicht der Kaiser ist, dass eben das zu einer Verfolgung der Christen führt. Das heißt, sich mit diesem Bekenntnis, Jesus ist Herr, damit zu begrüßen, das war eine große Gefahr für die Christen, weil dieses Herr, es war nicht nur irgendein Titel. Es war ein Bekenntnis, dass es einen Herrscher, einen Regenten über diesem Kaiser gibt. Herr bezeichnete die höchste Autorität, und bis heute ist die entscheidende Frage, die dieser Text, den wir gerade gelesen haben, an dich stellt, die entscheidende Frage ist nicht, ob Jesus Herr ist. Die entscheidende Frage ist auch nicht, ob du ihn als Herrn bekennst. Die entscheidende Frage, die der Text an dich stellt, ist, wann? Wann und wie wirst du ihn als Herrn bekennen? Wann und auf welche Art und Weise wirst du bekennen, dass Jesus Christus Herr ist? Das ist die Frage, die Paulus hier an uns stellt. Und damit kommen wir auch zu dem Thema für heute. Und wenn es ein Wort gibt, das diesen Abschnitt treffend zusammenfasst, und ich habe es euch möglichst einfach gemacht, damit ihr euch das Thema merken könnt, es sind nur 4 Buchstaben: Herr. Jesus ist Herr. Und wir schauen uns dazu 4 Punkte im Text an. Wir schauen seine Erhöhung an, seinen Namen, sein Bekenntnis und sein Ziel. Seine Erhöhung, seinen Namen, sein Bekenntnis und sein Ziel. Und Paulus, er beginnt hier in Vers 9 mit einem Darum. Darum, weil Jesus sich selbst erniedrigt hat. Darum, weil er sich selbst zu nichts gemacht hat. Darum erhöht ihn der Vater. Das heißt, Jesus, er ist das lebende Beispiel von Matthäus 23, 12, wo er selber sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und diese Gesinnung, schreibt Paulus, diese innere Einstellung, diese Haltung, diese innere Einstellung, dieses den anderen höher achten als sich selbst, diese Demut, es ist nicht nur die Eingangstür in das Reich Gottes, es ist nicht nur der Eintritt in das ewige Leben. Jesus, er beginnt die Bergpredigt mit den Worten, selig sind die geistlich Armen, weil damit beginnt Wiedergeburt, damit beginnt Errettung. Das ist die Eintrittstür in das ewige Leben, geht durch die Tür der Demut. Aber diese demütige Haltung, es ist gleichzeitig auch der Schlüssel für Einheit in der Gemeinde. Das ist das Ziel von Paulus. Paulus schreibt ihnen, hey, ich würde mich richtig freuen, meine Freude wäre vollkommen, wenn ihr alle an einem Strang zieht. Wenn ihr alle dieselbe Ausrichtung habt. Und das geht nur durch dieses den anderen höher achten als mich selber. Diese Demut ist aber gleichzeitig ein heller Strahl in einer Welt, die sich eigentlich nur um sich selbst dreht. Eine Welt, die einen ganzen Monat im Jahr dem Stolz des Menschen widmet. Ein ganzer Monat ist dem Pride, dem Stolz und dem Hochmut des Menschen gewidmet. Also genau dem, wovon Sprüche 6 sagt, das ist das Erste, was Gott hasst. Der Stolz, der sich durch sämtliche Werbeslogans dieser Welt zieht. Kennt jemand den Werbeslogan von L'Oreal? Ja, die Frauen kennen das bestimmt. Weil ich es mir wert bin. Bestimmt schon mal gehört. Weil ich es mir wert bin. Andere Werbeslogans, gönn dir etwas Besonderes. Ich glaube, das ist Ferrero oder Nestle. Oder entdecke deinen Moment. Also alles zieht genau auf diesen Stolz ab des Menschen. Alles zieht auf, ich stehe im Mittelpunkt. Und ich meine, es war letztes Jahr, war ich ein bisschen auf LinkedIn unterwegs und habe so einen Beitrag gesehen von irgendjemandem, der sich einen guten Vorsatz fürs neue Jahr genommen hat. Und sein guter Vorsatz ist, das nächste Jahr möchte ich wirklich mehr auf mich selber achten. Ja, ich möchte mir ganz bewusst mehr Me-Time nehmen, mir ganz bewusst Zeit nehmen, wo ich mir selber etwas gönne, wo ich mich mal in das Zentrum rücke, wo ich mal im Mittelpunkt stehe. Ja? Weil genau das Problem der Menschheit ist, dass wir viel zu wenig an uns selber denken. Nun, kein Wunder, dass Paulus in den Versen danach, nach unserem Abschnitt, schreibt er davon, dass wir wie Lichter, wie hell leuchtende Sterne in einer dunklen, vertretenen und verkehrten Welt leuchten, in der das, was Gott hasst, als das hingestellt wird, was erstrebenswert, was gut und was richtig ist. Und deswegen sagt Paulus, ahmt diese Gesinnung nach, ahmt diese Demut Jesu nach. Strebt danach, diese innere Einstellung Jesu als Vorbild zu nehmen, Warum? Weil Gott, er widersteht. Er widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und deswegen schreibt Paulus, darum erhöhte ihn auch, Gott ihn auch über alles. Und da steht nicht nur darum, es ist, er geht nicht nur auf seinen Grund seiner Erhöhung ein, sondern wenn wir den Text lesen, dann fällt auf, dass Gott der Vater ist, der Jesus erhöht. Und was ist da so bemerkenswert dran? In den Versen 5 bis 8 sehen wir, wo Jesus sich selber erniedrigt, dass er der Aktive ist. Er ist aktiv in seiner Erniedrigung. Er erniedrigt sich selbst. Aber ab Vers 9 steht Jesus die ganze Zeit nur im Passiv. Jesus steht im Passiv in seiner Erhöhung. Also es ist der Vater, der ihn erhöht und ihn auf die höchstmögliche Position stellt, weil er sich selbst gedemütigt hat. Also genau dieses Prinzip, das wir durch die ganze Bibel sehen, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir sind passiv darin in dieser Erhöhung und Jesus ist passiv darin. Es ist der Vater, der ihn erhöht auf die höchstmögliche Position und es ist der Vater, der uns zu Kindern Gottes macht, wenn wir demütig zu ihm kommen. Da sind wir passiv. Er ist es, der uns dazu macht. Nun aber, was bedeutet es jetzt, dass Gott Jesus über alles erhöht hat? Und die Frage, die uns doch dadurch kommt, ist, wurde er höher erhöht, als er vorher, bevor er Mensch wurde, hoch war? Ja? Also wurde Jesus, war Jesus Gott, als er Mensch wurde und noch mehr Gott, als er wieder zum Vater ist? Und das ist die Frage, was ist damit gemeint in dieser Erhöhung? In Johannes 17 betet Jesus zum Vater und er betet zu ihm, nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also er spricht davon, dass er eine Herrlichkeit hatte, die Jünger nicht sehen konnten, als er hier auf dieser Erde war, die verborgen war. Und die er aber wieder erhält in dem Moment, wo er wieder zum Vater geht. Das heißt, diese Erhöhung Jesu, das besteht zu einem Großteil darin, dass ihm das wiedergegeben wurde, was er vor seiner Menschwerdung in Ewigkeit schon besessen hat. Also Jesus wurde nicht göttlicher oder perfekterer nach seiner Himmelfahrt. Er war, er ist und er bleibt ewig vollkommener Gott. Und doch sehen wir, wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, dass er in seiner Erhöhung mehr erhält, als er in seiner Erniedrigung aufgegeben hat. Nun, er wird nicht mehr Gott, er wird nicht perfekter als vorher, aber ein paar Punkte sehen wir, die er im Zuge seiner Erhöhung auf die höchste Position vom Vater erhält. Nun, zum einen wird er als König der Könige eingesetzt und gekrönt. Ja? Er wird als Gottmensch erhöht, er sitzt zu Rechten des Vaters, um über alle Dinge zu herrschen. Nun, im Alten Testament sehen wir etwas ganz Bemerkenswertes. Wir sehen nämlich, wie König David in den dreieinen Gott hineinblicken darf und sehen darf, wie der Vater zum Sohn spricht und ihm etwas verspricht. Und das Versprechen des Vaters, Psalm 110, Vers 1, an den Sohn ist, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und auch Psalm 2 spricht prophetisch von dieser Erhöhung zum König Jesu und König und Herrscher über alle Dinge. Da heißt es, fordere von mir, und das ist wieder der Vater, der zum Sohn spricht, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Und das ist wieder der Vater, der zum Sohn spricht und ihm ein Versprechen abgibt. Und im Römerbrief macht Paulus genau das deutlich, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist, um zu herrschen. Das ist das Ziel. Und er verbindet diese Erniedrigung mit seiner Erhöhung. Und in Römer 14, Vers 9, ihr kommt dann die nächsten Wochen dann noch dazu, heißt es, denn hierzu, das ist das Ziel, hierzu ist Jesus gestorben, wieder lebendig geworden, um zu herrschen, sowohl über Tote als auch über Lebende. Und Paulus, er verbindet genau diese Erniedrigung bis hin zum Tod am Kreuz mit seiner Krönung als König der Könige, als Herr der Herren. In Epheser 1 schreibt er, als er ihn, der Vater, den Sohn, aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Das heißt, der Vater hat dem Sohn im Zuge seiner Erhöhung alles unterworfen, wie es der Vater auch im Alten Testament hunderte Jahre vorher schon verheißen hat. Und auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen, er ist Herr über alle Dinge. Und das ist ein unfassbar beruhigender Gedanke, wenn wir in diese Welt blicken. Es gibt einen, der über allem steht, der Herr aller Dinge ist. Und es gibt aber noch ein paar weitere Punkte, die er erhält in seiner Erhöhung. In seiner Erhöhung wird Jesus als unser Hohepriester eingesetzt. Er wird als Hohepriester und Fürsprecher eingesetzt. In Römer 8 lesen wir davon, dass er sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat und dass er sich für uns verwendet. Hebräer 7 heißt es, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für uns einzutreten. Denn einen solchen hohen Priester, solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Das heißt, diese Position als hohe Priester erhält er als Teil seiner Erhöhung. Was sehen wir noch? Wenn wir in die Offenbarung schauen, sehen wir, dass er als Teil seiner Erhöhung mehr Anbetung erhält durch seinen Sühnetod. In Offenbarung 5 heißt es, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und hier steht nicht einfach nur, würdig ist Jesus. Nein, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Das heißt, dass Jesus anbetungswürdig ist, weil er sich selbst zu nichts gemacht hat, weil er sich erniedrigt hat und an deiner Stelle gestorben ist. Das heißt nicht, dass Jesus an und für sich genommen schon anbetungswürdig wäre. Ich meine, er ist der Schöpfer des ganzen Universums und allein das macht ihn anbetungswürdig. Aber die Tatsache, dass er bereit ist, sich für einen Sünder, der ihn eigentlich willentlich ablehnt, zu erniedrigen, die Tatsache, dass er bereit ist, für Sünder zu sterben, zeigt die Größe seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade mehr, als es irgendetwas anderes hätte zeigen können. Das heißt, in gewisser Hinsicht, das ist eine gefährliche Aussage, die ich jetzt da treffe. In gewisser Hinsicht können wir sagen, dass Sünde zur Verherrlichung Gottes dient. Warum? Weil nur so sehen wir dieses demütige, dieses liebende und dieses gnädige Herz Gottes. Wir sehen, wie gnädig, demütig und liebevoll Gott uns gegenüber ist. Und wir sehen, wie ihn das zusätzlich mehr verherrlicht. Und schließlich wird ihm als Teil seiner Erhöhung das Gericht übertragen. Jesus selbst sagt in Johannes 5, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. In Apostelgeschichte 10 spricht Petrus davon, dass es ihre Aufgabe als Apostel ist, ernstlich zu bezeugen, dass Jesus der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Und natürlich können wir auch seinen Namen, der ihm gegeben ist, als Teil seiner Erhöhung sehen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, sein Name. Ihm ist ein Name gegeben, lesen wir hier, der über jeden Namen ist, der mit dem Namen Jesus sich beuge jedes Knie und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und nun ist die Frage, was ist da für ein Name gemeint? Was für einen Namen hat Jesus bekommen? Und vielleicht würde der eine oder andere jetzt sagen, ja, Jesus ist doch der Name, der überall Namen ist, oder? Ich meine, es gibt so ganz alte Lieder, die auch das besingen. Aber ich glaube, dass das nicht das ist, was Paulus meint. Weil zum einen heißt es hier, damit in dem Namen Jesu. und nicht in dem Namen Jesus an sich. Es ist auf den Namen bezogen, den Jesus erhält, den der Vater Jesus gibt als Teil seiner Erhöhung. Und zum anderen ist der Name Jesus ist eigentlich nur eine Abwandlung von Josua. Und es bedeutet, Jahwe ist Rettung. Und Jesus oder Josua, das war ein super beliebter Name der damaligen Zeit, schon vor der Geburt Jesu und auch danach noch. Es war ein sehr beliebter Name, der viel verwendet wurde. Das heißt, der Name an sich ist nichts Besonderes. Nur drittens bedeutet Jesus, wie gesagt, Jahwe ist Rettung. Aber den Moment, den Paulus beschreibt, diese Erhöhung Jesu und dieses, dass alle sich vor ihm beugen, dort tritt Jesus nicht als ein gnädiger Retter auf. Paulus beschreibt uns keine Situation, wo er als gnädiger Retter auftritt, sondern als König der Könige und als Herr aller Herren in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Und alle werden sich ehrfurchtsvoll vor ihm beugen, nicht vor ihm als dem Retter, sondern weil er Herr ist. Und das bringt uns auch zu der Antwort, die ihr eigentlich schon wisst, weil es auch das Thema für heute ist. Was ist das für ein Name, den er erhält? Es heißt, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt und alle werden gemeinsam was bekennen. Jesus ist Herr. Jesus ist dieser Kyrios. Er ist der Herr, der Erhalter aller Dinge. Herr ist der Titel für die höchste Majestät, die höchste Autorität. Der Titel für den, dem alle Ehre gebührt. Dem souveränen Herrscher über alle Dinge. In Offenbarung 19 heißt es, und er, Jesus, er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben. Und dort steht nicht Jesus, dort steht König der Könige und Herr der Herren. Nun, Herr macht deutlich, dass er über allem steht. Ihm gehören alle Dinge. Er hat die höchste Autorität. In Psalm 135 heißt es, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Und David, er bekennt in 1. Chronik 29, dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Nun, wenn wir das Neue Testament lesen, dann fällt auf, dass Jesus viel, viel häufiger als Herr bezeichnet wird, als dass er als Retter bezeichnet wird. Es sind ca. 750 Mal, wie Jesus als Retter bezeichnet wird, als Herr bezeichnet wird. Als Retter sind es vielleicht so 15 bis 20 Mal. Und in der Apostelgeschichte, also gerade das Buch, wo es um die Verbreitung des Evangeliums geht, wird Jesus 92 Mal als Herr bezeichnet und genau zweimal als Retter. Und ich glaube, das widerspricht dem Glauben mancher Christen, dass ich Jesus als einen persönlichen Retter haben kann, aber dass es nicht notwendig ist, ihn als meinen Herrn zu akzeptieren. Seht ihr, unmittelbar nach unserem Abschnitt beginnt Paulus in Vers 12 wieder mit einem Darum. Er verknüpft wieder diese beiden Abschnitte und er sagt, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und es ist kein Zufall, dass Paulus unmittelbar nach diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, dass er dann auf den Gehorsam der Philipper eingeht. Gehorsam gegenüber diesem Herrn, das ist nicht optional. Wir können Jesus nicht als unseren persönlichen Retter, aber gleichzeitig nicht als unseren persönlichen Herrn annehmen. Gehorsam gegenüber diesem Herrn ist nicht nur für besonders geistliche Christen. Es gibt keinen Christ 2.0, der so ein höheres Level hat. Der hat irgendwie ein bisschen geistlicher ist, der Jesus als Retter und als Herrn hat. Wer Jesus nicht als Herrn will, kann ihn auch nicht als Retter haben. Und nein, das heißt nicht, dass unser Gehorsam uns rettet. Das heißt es nicht, aber Gehorsam, es ist eine Folge dieses neuen Lebens, das Gott uns gegeben hat. Ein neues Herz, das tun will, was Jesus sagt. Wenn Paulus davon spricht, dass wir unsere Rettung verwirklichen sollen, dann meint er damit nicht, dass wir unsere Rettung selber erarbeiten, sondern er meint damit, dass die Errettung, die wir allein aus Gnade erfahren haben, dieses neue Leben, das wir bekommen haben, dass das sichtbar werden soll. nämlich durch Gehorsam diesem Herrn Jesus gegenüber. Dieser Herr, der eines Tages, und das ist der dritte Punkt in seinem Bekenntnis, dieser Herr, der eines Tages von allen Menschen und allen Engeln als Herr bekannt wird. Und es ist egal, in welche Gruppe du gehörst. Ob du dein Leben lang gegen ihn rebelliert hast, ihn vielleicht sogar lächerlich gemacht hast, oder dein Leben hier und jetzt schon ihm übergeben hast, ihm anvertraut hast. Egal, ob du stirbst, bevor er wiederkommt oder seine Ankunft hier auf dieser Erde noch miterlebst, du kannst ihm nirgendwo entfliehen, tot oder lebendig, errettet oder weiter noch in deinen Sünden leben. Am Ende wirst du anerkennen müssen, dass er über allen Dingen steht. Und letztendlich wird nicht nur jeder Mensch, sondern jedes Geschöpf, einschließlich aller Engel, ob heilig oder gefallen, alle Geschöpfe werden sich entweder freiwillig oder zähneknirschend Jesus als Herrn unterwerfen. Und Paulus, er betont es, jedes Knie. Und damit sie es wirklich verstanden haben, schreibt er noch dazu, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen Welt. Wer ist damit gemeint? Nun, er meint zum einen die himmlische Welt, die heiligen Engel und die Gläubigen, die bereits gestorben sind. Dann spricht er von der irdischen Welt, also uns, die wir hier sind. Aber er spricht nicht nur von den Gläubigen, er spricht von allen, die hier sind auf dieser Erde. Und dann spricht er von der unterirdischen Welt, die gefallenen Engel und die Menschen, die schon gestorben sind, die ihr Leben lang Jesus abgelehnt haben. Also er kann es nicht deutlicher machen. Alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und das Wort für Zunge, das wird eigentlich oft in der Regel auch dafür verwendet, um von unterschiedlichen Sprachen zu sprechen. Also in jeder existierenden Sprache, egal ob Sprache der Menschen oder Sprache der Engel, in allen Sprachen wird man durch dieses ganze Universum dieses Bekenntnis hören, Jesus Christus ist Herr. Und die Frage an dich ist, auf welcher Seite wirst du knien? Wirst du freiwillig aus Ehrerbietung und Dank deinem Retter gegenüber deine Knie vor ihm beugen, aus Dank und Ehrerbietung, weil er ein so großer Gott und weil er ein so großer Retter ist und weil er dir so gnädig war? Oder wirst du zähneknirschend bekennen müssen, Jesus ist Herr. Er ist Herr über alle Dinge. Und seht ihr, all das hat einen einzigen Sinn und Zweck. Einen einzigen Sinn und Zweck. Diese ganze Erniedrigung Jesu, seine Menschwerdung, sein grausamer Tod am Kreuz und seine Erhöhung als König der Könige und Herr aller Herren haben ein Endziel. Und das ist der vierte Punkt, das Ziel zur Verherrlichung Gottes, des Vaters. Seht ihr, Jesus, er erniedrigt sich, er kommt auf die Erde mit dem Ziel, den Vater zu verherrlichen. Er selbst sagt in Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Nun, was macht der Vater? Der Sohn verherrlicht den Vater hier auf dieser Erde. Der Vater erhöht ihn über alle Dinge, über alle Völker, über jeden Menschen. Er übergibt ihn das letztendliche Gericht. Und alle Geschöpfe, ob sie wollen oder nicht, werden sich vor ihm beugen. Und all das ehrt wiederum den Vater. Egal, ob das Ende deiner Laufbahn auf dieser Erde im Himmel oder in der Hölle endet, Gott, der Vater, wird geehrt. Ob du dich am Ende vor Jesus als deinem Retter oder vor Jesus als deinem Richter beugst, Gott wird verherrlicht. Sieh, der Gott wird verherrlicht, wenn ein Sünder zu ihm kommt, Buße tut, umkehrt und ihn anfleht, dass er ihm gnädig ist. Gott wird verherrlicht, wenn ein Sünder zur Buße kommt. Wenn er umkehrt zu seinem Schöpfer. Wenn er Jesus als Herrn und Retter annimmt. Gott, der Vater, wird aber genauso verherrlicht, wenn ein stolzer, hartherziger Sünder ewig unter dem Gericht Gottes lebt. Seht, am Ende werden alle Jesus als Herrn bekennen. Sie werden ihre Knie im Namen Jesu beugen. Das heißt, in Übereinstimmung mit seinem Willen, in Unterordnung mit seinem Willen. Niemand wird diesem Herrn widersprechen. Niemand wird ihm Ungerechtigkeit vorwerfen können. Es gibt keinerlei Gründe für Diskussion und keine Rebellion mehr vor dem Richterstuhl Jesu. Das heißt, mit diesem Bekenntnis, dass Jesus Herr ist, geht auch die Erkenntnis einher, dass er vollkommen gerecht und dass er jedem gegenüber fair ist. Das heißt, mit dem Bekenntnis, dass Jesus Herr ist, geht auch die Erkenntnis einher, dass keine einzige Verurteilung eines Menschen oder eines Engels auf irgendeine Art und Weise ungerecht wäre. Das heißt, keiner wird sich entschuldigen können und jeder wird erkennen, was Paulus schon vor 2000 Jahren geschrieben hat in Römer 1, wo er davon spricht, dass Gott sich allen Menschen offenbart hat. Ja, seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Und dann schreibt er weiter, sodass sie keine Entschuldigung haben. Es kann sich niemand rausreden. Niemand wird sagen können, boah, hätte ich das gewusst, hätte ich ganz anders gelebt. Niemand. Nein, stattdessen wird jeder Einzelne bekennen müssen, Jesus ist Herr. Und du wirst bekennen müssen, dass dieser Gott sich als mächtiger Schöpfer Gott in seiner ganzen Schöpfung allen Menschen gezeigt hat. Und dein von Gott gegebenes Gewissen wird Zeugnis gegen dich selbst ablegen. Das Gewissen, das du vielleicht dein Leben lang versucht hast zu unterdrücken, wo du versucht hast, es zum Schweigen zu bringen, es vielleicht sogar geschafft hast. Das Gewissen, das dir eigentlich immer wieder deine Schuld vor deinem Schöpfer gezeigt hat. Nun, vor diesem Herrn wird keiner widersprechen, es wird keine Diskussion geben, keiner wird ihn in Frage stellen, geschweige denn gegen ihn rebellieren. Nun, für diejenigen, die Jesus ihr Leben lang abgelehnt haben, wird dieses Bekenntnis, dass er Herr ist, es wird unfreiwillig, aber es wird unausweichlich sein. Eine erzwungene Anerkennung, dass Jesus Christus als souveräner Herr dieses Universums herrscht und dass er ein gerechter Richter ist. Und es gibt einen Abschnitt, das ist der ernsteste, der ernüchterndste und der tragischste Abschnitt in der ganzen Bibel. Und das steht in Offenbarung 20 ab Vers 11. Und es ist das, was diejenigen erwartet, die Jesus ablehnen. Und Johannes schreibt dort, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Seht ihr, jeder Einzelne wird vor dem Thron Jesu erscheinen. Und hier in Offenbarung 20 sehen wir, wie diejenigen, die ihr Vertrauen nicht in Jesus gelegt haben, wie sie ihr gerechtes Urteil empfangen. Nur in einem anderen Abschnitt, in Matthäus 25, wird uns beschrieben, wie Jesus in seine Herrlichkeit kommen wird und einen Unterschied machen wird zwischen seinen Schafen und denen, die nicht zu ihm gehören. Und es ist eine andere Szene wie in Offenbarung 20, aber es heißt dort, und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Und die entscheidende Frage, die den Unterschied machen wird, auf welcher Seite du stehen wirst, ist nicht die, ob du Jesus als Herrn bekannt hast. Die entscheidende Frage wird sein, wann hast du oder wann wirst du ihn als Herrn bekennen? Nun, Paulus, er bezeugt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das heißt, der Unterschied zwischen denen, die errettet werden und denen, die in den Feuersee geworfen werden, ist im Grunde genommen nur der Zeitpunkt, zu dem sie bekannt haben, dass Jesus Herr ist. Und für die einen wird dieser Ausruf, Jesus ist Herr, es wird ein Ausruf des Sieges sein, ein Ausruf der Erleichterung, endlich zu Hause. Es wird ein Ausruf des Sieges sein, ein Ausruf der endgültigen Rettung. Die, die ihr Leben diesem Herrn und Retter anvertraut haben. Nun, die anderen, sie werden zähneknirschend und gezwungenermaßen genau dasselbe bekennen müssen. Und deswegen ist die entscheidende Frage an dich heute. Es ist nicht, ob du Jesus als Herrn bekennst, sondern wann. Wann wirst du ihn nicht nur als deinen Erretter, sondern wann wirst du ihn als deinen Retter und deinen Herrn bekennen? Wann wirst du ihn als Herr bekennen? Schon hier in deinem Leben oder erst, wenn du deinem Schöpfer entgegentrittst? Amen.